Tacheles Podcast.
Heute sprechen wir mit Felix Ullmann über seinen Debütroman «Der letzte Stand des Irrtums», ein Text, eine Novelle, ein kleines, kurzes Buch über ein aktuelles Thema. Wieso haben Sie dieses Buch geschrieben?
Ich habe dieses Buch geschrieben oder begonnen mit diesem Buch vielleicht schon vor 5-10 Jahren. Ich habe immer etwas geschrieben, eigentlich weil mich Schreiben glücklich macht im besten Fall, herausfordert. Ich schreibe gerne und dieser Text ist so weit gediehen, dass ich denke oder man denken konnte, man kann ihn veröffentlichen. Und das war eigentlich vor allem zunächst einmal ein persönliches Interesse an der Thematik und auch die Auseinandersetzung mit Sprache, die mir Freude macht.
Ein Mann baut Getriebe, er wird verhaftet und in ein Lager geführt, weil er der falschen Volksgruppe angehört und am falschen Ort geblieben ist. Er denkt über sein Leben nach und so fort. Wenn man schon diese Zeilen hört über das Buch, dann denkt man gerade auch an Autoren wie Kafka, Camus, vielleicht sogar Max Frisch mit Andorra. Wir kommen gleich auf den Inhalt des Buches, aber wie fest ist das Buch inspiriert von diesen Größen der Weltliteratur?
Das sind natürlich sehr schmeichelhafte Vergleiche und es wurden auch schon sehr viele andere, auch unbekanntere Namen mir angeboten. Kafka habe ich immer sehr geschätzt, aber ich denke nicht, dass mich das sehr jetzt inspiriert hat, weil Kafka habe ich immer mit einer, wie soll ich sagen, leicht traumhaften Logik in Verbindung gebracht und hier denke ich, ist der Text eigentlich ohne jede Wertung klar geschrieben, eigentlich ein Text, der in dem Sinne nicht dieses leicht Surreale enthält. Max Frisch fand ich immer großartig, vor allem sein Buch «Der Mensch erscheint im Holozän», diese kurze, einfache Sprache. Vielleicht sicher im Stil ist Max Frisch jemand, der bei gewissen Texten mir sehr gut gefallen hat und Camus übrigens auch selbstverständlich, auch dort eine gewisse Knappe, eine gewisse Härte vielleicht auch im Text. Das sind sicher drei Autoren, die mir gefallen, aber ich würde mich niemals mit ihnen messen wollen.
Biedermann und die Brandstifter, Andorra, bei Frisch oder bei Kafka die Strafkolonie oder der Prozess und andere Texte der Weltliteratur, bei Camus vielleicht der Fremde, schwingen immer irgendwo mit. Es ist, der Hauptprotagonist ist ein Mann ohne Name. Man weiß eigentlich nicht sehr viel über ihn. Im Zentrum steht die Geschichte, nämlich die geschieht, aber auch dann nicht eine Geschichte, die sehr stark vertieft wird. Man weiß aber, es spielt im Jahre 1943. Der Mann wird verhaftet ohne genau erkennbaren Grund und wird dann in ein Arbeitslager geführt. Was ist der Hintergrund dieses Plots?
Also der Text, ich sehe den Text später und habe das dann auch noch auf Hinweis der Lektorin klargestellt, dass wir wahrscheinlich 70er, 80er, vielleicht 90er Jahre sind, dass wir später sind. Irgendwo kommt eine Passage, wo man auf einen alten Lastwagen aus dem Zweiten Weltkrieg referenziert, wo und auch zwei, drei andere Stellen zeigen, dass der Text später ist. Ich hätte es vielleicht anmaßend gefunden, irgendwie einen Text über den Weltkrieg zu schreiben und die ganzen Verfolgungen. Das ist vielleicht der Vorteil gewesen, dass in dem Sinne der Text abstrakt bleibt, in dem Sinne auch unangreifbar ist bis zu einem gewissen Grad. Und vielleicht die Namen, die erwähnt wurden, oder die Namenlosigkeit ist, oder habe ich begonnen mit einer gewissen Spielerei. Habe einfach gedacht, es ist noch schwierig, einen Namen zu setzen, ohne gleich irgendwie sehr viel über das Setting der Geschichte zu sagen. Es war auch sprachlich anspruchsvoll, dass die Leute eigentlich keine Namen haben, sondern gewisse Bezeichnungen, die sich dann im Rahmen ihrer Tätigkeit oder ihrer Funktion oder ihres Auftretens sich das ergibt. Und am Schluss fand ich eigentlich das sehr passend, dass es keine Namen hat und in dem Sinne abstrakt, parabelhaft oder wie immer man das bezeichnen möchte, bleibt.
Und dieses Parabelhafte, keine Namen und eigentlich ein Niemandsland, das habe ich beim Lesen, hat mich schon sehr stark an diese Strafkolonie von Kafka erinnert. Und bei Ihnen liegt natürlich die Frage nach, Sie sind Rechtsprofessor, Kafka war Jurist. Dieses Schreiben mit dem Hintergrund der Rechtswissenschaften, dieses exakte Schreiben und Beschreiben hat schon starken Einfluss auf diesen Text gehabt.
Also es wurde mir bestätigt und ich fand das eher schmeichelhaft, dass man nicht gewusst oder geahnt hätte, dass ich Jurist bin. Von dem her habe ich das eher geschätzt. Aber es gibt natürlich sicher, oder es ist offensichtlich, dass natürlich sicher auch, dass das juristische Schreiben gewisse Bezüge aufweist. Ich denke, eine gewisse Verknappung ist einem guten juristischen Text auch inne oder sollte dem auch inne sein. Das Herausarbeiten, das, was man als zentral erachtet, die Strukturierung des Textes, das sind alles natürlich auch Eigenschaften, die juristische Texte mit sich bringen. Auf der anderen Seite hat der Text natürlich oder erlaubt dieser Text Freiheiten, die man in einem juristischen Text nie hat. Es gibt eine Szene, die ich als einigermaßen gewalttätig ansehe und dort kommt plötzlich ein Satz, neben ihr wuchsen Stangenbohlen, der vielleicht leicht skurril ist oder vielleicht irgendwie diese Szene unterstreicht oder ich hoffe mindestens, dass das unterstrichen wird, das ist natürlich komplett anders. Das ist die Freiheit, die man in einem solchen Text hat, das habe ich sehr genossen und man muss auch keine Fußnoten setzen, das ist ein weiteres Privileg eines literarischen Textes.
Und es ist ein Text, der wahrscheinlich sogar sehr stark sozialisiert ist im 20. Jahrhundert, also auf der einen Seite existenzialistisch ist, auf der anderen Seite natürlich auch mit Fragen umgeht von Schuld, Unschuld, von Willkür und letztlich Tod und Töten.
Also sicher, mein, das ist auch schon in der Einleitung unterstrichen und ich denke schon, ich glaube, ich würde mich zurückhalten, es irgendwie an konkrete Begebenheiten festzumachen, aber wenn ich natürlich zurückblicke, sind es diese Bürgerkriege gewesen, die in Jugoslawien und Ruanda vielleicht schon meine Wahrnehmung geprägt haben, wo man sich eigentlich immer gefragt hat, wie konnte das geschehen und selbstverständlich die gleiche Frage stellt sich auf den Zweiten Weltkrieg, aber ich bin hier vielleicht abstrakter geblieben mit zwei Volksgruppen, die vielleicht gleich gut oder gleich schlecht wegkommen, ohne jetzt eine einseitige Verfolgung oder einseitige Wertung vorzubringen, sondern das vielleicht eher symmetrischer darzustellen, wie es natürlich auch geschehen ist oder wie es nicht geschehen ist im Zweiten Weltkrieg oder anders geschehen ist im Zweiten Weltkrieg.
Und weil dieses Töten sich durchzieht durch die Weltgeschichte und auch durch dieses Buch, ist ja der Prolog und eigentlich der Epilog so interessant, weil sie eine Beziehung zwischen Getötetem und Täter herstellen, die postmortem eigentlich entsteht und sich Gedanken machen über die Bedeutung des Todes für den Getöteten, der das ja gar nicht mehr miterlebt, aber eben auch die Beziehung des Mörders, des Täters dann zum Opfer.
Ja, also diese Gewaltbeziehung ist schon etwas, was ich eine der zentralen Menschheitsfragen finde, wenn man das so sagen will, die ich auch nur eine Annäherung oder eine Idee von mir anbieten kann, aber es ist schon etwas, was natürlich an der Frage rührt, wie ist eigentlich der Mensch, ist er gewalttätig, was geschieht bei Gewalt und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich es natürlich von meiner Person gelöst habe, weil ich natürlich mit diesen Gewalterfahrungen nichts am Hut habe zum Glück und keinen persönlichen Bezug zu diesen Gewalttätigkeiten habe. Aber es ist ein Thema, das ich denke, jedermann darf oder sollte sich vielleicht damit beschäftigen. Es ist vielleicht auch interessant, dass ich diesen Text vor 2-3 Jahren herumgereicht habe, hat man mir die Frage gestellt, weshalb ich über Gewalt schreibe. Diese Frage stellt man mir heute nicht mehr, leider muss man vielleicht sagen.
Sie schreiben, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, dass diese Beziehung von Täter und Opfer eben keine Nähe schafft. Der Tod schafft vielmehr eine Distanz, deren Überwindung unmöglich ist. Es entsteht keine Verbindung zwischen dem Tötenden und dem Toten. Im Gegenteil, eine Parabel auf das 20. Jahrhundert.
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist sicher ein Text, der das 20. Jahrhundert aufnimmt, diese Gewalttätigkeiten des 20. Jahrhunderts aufnimmt. Und vielleicht auch in diesem Prolog und Epilog diese Abstraktheit des Tötens, die dann irgendeinmal eintritt. Die Geschichte versucht eigentlich eine Person darzustellen, die jetzt nicht von ihrem Wesenszug per se tötet, aber dann irgendeinmal sollte sich das einstellen, dass das Töten eigentlich als Leser, als Leserin gar nichts mehr Besonderes ist, sondern einfach eintritt. Und vielleicht diese Einleitung ist auch eine gewisse Provokation oder viele Leserinnen und Leser haben das als Provokation verstanden, dass man sofort widersprechen will. Es stimme nicht und dann vielleicht, weil sie den Text gelesen haben, haben sie mindestens diese Position gesehen, dass natürlich auch das Töten mit Entmenschlichung hergeht, dass eigentlich was eigentlich geschieht, den Tätern und vielleicht den Opfern gar nicht mehr bewusst ist. Und das ist sicher eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, fürchte ich.
Und diese Provokation kennen wir von Camus, dem fremden Mörser, der einfach tötet. Es gibt eine Gerichtsverhandlung. Was ist Schuld, was ist nicht Schuld? Ist letztlich in dieser Novelle der große Irrtum, dass es eben keine Schuld gibt?
Da bin ich vielleicht jetzt Jurist und würde sagen, Schuld gibt es. Es muss etwas geben wie Schuld, aber ich würde sagen, es gibt eine riesige Grauzone. Also diese Figur, das ist vielleicht auch interessant, das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu viel zu verraten, ist ja eigentlich Opfer und Täter zugleich oder wird zum Täter oder hat sicher auch Dinge, die man unter einem Aspekt der Schuld beurteilen kann. Es ist vielleicht auch interessant, mein Bild der Hauptfigur ist negativer als viele Leserinnen und Leser. Ich habe keine große Sympathie für meine Figur gehabt und bin vielleicht mit meiner Figur strenger als andere Leserinnen und Leser und würde vielleicht schon eine gewisse Schuld sehen, ich würde Fehler sehen, aber ich empfinde auch Empathie für diese Figur, die offensichtlich auch Opfer ist und Grauenvolles erlebt. Also in dem Sinne ist es diese Ambivalenz und vielleicht auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass wir natürlich Täter haben, natürlich haben wir Opfer, aber wir haben auch eine große, in Anführungszeichen, Mittelschicht, die wahrscheinlich irgendwo zwischen Täter und Opfer oszilliert ist oder vielleicht beide Facetten erlebt hat. Und ich glaube, das kann man nicht genug betonen.
Es ist ja das Schicksal der Autorinnen und Autoren, dass sie mit den Protagonisten wachsen. Dieser Protagonist ist ein Ingenieur. Um jetzt zurückzugehen zu Frisch, viele Ähnlichkeiten mit Homo Faber natürlich. Da schafft man schon Distanz, aber irgendwann geht es dann doch auf eine andere Ebene.
Ich glaube schon und ich denke auch, dass der technische Aspekt selbstverständlich, das hat sich der Ingenieur natürlich angeboten, hat sich vielleicht auch angeboten. Er ist der Ingenieur für Getriebetechnik und dieses Getriebene oder diese Mechanik, diese Automatik der Prozesse, das hat mindestens auch diese Berufsgattung bei mir ausgelöst und natürlich auch diese distanzierte Analyse, die er macht. Also er ist ja mit sich selbst auch streng, er ist mit seiner Umgebung streng. Das habe ich gedacht, passt für diese Figur, aber ich denke auch Juristinnen und Juristen könnten so denken, diese Person, ich würde jetzt hier vielleicht den beruflichen Hintergrund nicht überstrapazieren wollen.
Und auf einmal werden solche Bücher ganz aktuell. Wir sind einige Tage nach den Wahlen in Russland und in diesem Buch schwingt ja auch so mit so etwas vom System. Also der Gefangene wird gefangen, ohne dass er sich bewusst ist, weshalb. Es gibt keinen Grund. Das ist natürlich eine Auseinandersetzung mit Dingen, die für uns hier in der freien westlichen und vor allem in der schweizerischen Welt fast wer noch nachvollziehbar sind. Und dieses System, diese Willkür wird immer stärker.
Also ich glaube, es ist sicher der Versuch, auch eigentlich ein System darzustellen, wo der Einzelne keinen Einfluss mehr hat. Also genau das, was wir vorher unter dem Aspekt Getriebe diskutiert haben, dass das eine gewisse Eigendynamik bekommt, dass die Prozesse in einer inneren Logik sind. Und ich denke auch mindestens mein Versuch war es, seine Geschichte oder die Geschichte des Protagonisten zu erzählen, dass es auch als plausible, logische Abfolge geschieht, dass man aber vielleicht erst, wenn man zurücktritt, er sieht, was alles Schreckliches geschieht oder was eigentlich dort diese Prozesse, vielleicht hätten sie anders laufen können, vielleicht hätten sie nicht anders laufen. Übrigens ja auch seine persönliche Liebesbeziehung ist ja auch, hat eine gewisse Mechanik, eine gewisse unglückliche Mechanik, darf man sagen.
Genau, er ist zuerst verheiratet und dann eine Liebesbeziehung, also er lebt auch da in zwei Welten.
Ja. Also von dem her denke ich schon, dass diese Logik des Einzelnen, der nicht darauf Einfluss nehmen kann, natürlich auch dieses System, das er im Lager erlebt, diese auch Ohnmacht natürlich gegenüber diesen Entwicklungen, das ist, hoffe ich, natürlich etwas, was vielleicht auch dem Buch auch erscheint.
Und da liegt natürlich die Frage nahe, was ist determiniert, also was ist das, was der einzelne mündige Mensch beeinflussen kann, was ist das, was mit ihm auf einmal geschieht, ohne das jetzt spirituell zu sehen, aber gerade in Bezug auf einen Rechtskörper, den Menschen geschehen Dinge und auf einmal sind sie in einer Situation, von der sie nie geglaubt hätten, dass sie da hineingelangen.
Also, das ist jetzt meine persönliche Interpretation und jeder Mann, jede Frau kann eine andere Sichtweise haben. Ich denke natürlich, die Person zeichnet sich auch daraus aus, dass sie zu wenig tut, dass sie eigentlich sehr passiv und vielleicht am Anfang auch fast unverständlich passiv das auf sich, über sich ergehen lässt, dann eigentlich durch die Geschehnisse, ich versuche es abstrakt zu formulieren, doch dann beginnt zu handeln und wie es dann ausgeht, ich glaube, da sage ich nicht mehr dazu. Aber es gibt schon, denke ich, oder ich habe es versucht, eine Entwicklung dieser Person darzustellen, die tatsächlich wirklich einfach Opfer des Systems ist und dann eigentlich erst ab einem bestimmten Punkt zu handeln beginnt, im Guten und im Schlechten. Und eben, wie gesagt, wie es dann weitergeht, lasse ich offen.
Wo beginnt denn der Faschismus eines solchen Systems? Generell jetzt nicht unbedingt nur in Bezug auf das Buch. Also irgendwann werden diese Systeme herabwürdigend, menschenverachtend. Wo ist dann der Kipppunkt?
Das ist natürlich eine sehr, sehr weitgehende Frage. Er beginnt sicher im Kleinen. Er beginnt in den subtilen Ausgrenzungen, wenn man das schon unter diese Kategorie nennen will. Ich denke, er beginnt auch in der Sprachlosigkeit. Und das war auch ein Thema, das ich eigentlich versucht habe, in diesem Buch anzusprechen. Auch diese Trennung der Volksgruppen, die kurz angesprochen wird, wie vollzieht sich das eigentlich, dass Personen, die vorher im alltäglichen Umgang in Anführungszeichen völlig natürlich miteinander umgegangen sind, wie sie sich gegenseitig nicht mehr grüßen, gegenseitig ausgrenzen, froh sind, wenn der andere geht. Ich glaube, diese Entgrenzung der Untergesellschaften, das wäre für mich der Beginn von Faschismus und natürlich die ganze politische Instrumentalisierung dieser Gefühle.
Und genau um diese Untergruppen geht es natürlich dann auch im Buch, weil er wird verhaftet, weil er zur falschen Volksgruppe gehört. Also da ist eigentlich dieser Bezug klar gegeben.
Ja, er ist bei der falschen Volksgruppe und kokettiert damit, dass er eigentlich die ganze Sprache der anderen Volksgruppe genau gleich gut sprechen könnte und auch eigentlich keine offensichtlichen Unterschiede gegeben sind. Oder sie werden mindestens nicht offengelegt, sondern sie sind offensichtlich künstlich, sie sind politisch gewollt und werden missbraucht.
Das heißt, das hat viel mit Wahrnehmung zu tun, weil er hat sich sicher gefühlt, er hat alles gemacht, um sich zu integrieren, soweit wir das aus dem Text erkennen können, aber er war es nicht. Also das heißt, diese falsch geglaubte Sicherheit ist ja eine hochpolitische Debatte heute, wo beginnt Integration, wo endet sie, wo beginnt die Selbstaufgabe, wo endet sie. Letztlich hat die Minderheit fast keinen Einfluss, sich letztgültig zu integrieren.
Ja, ich glaube, es ist schon die Frage, wie viel ist einfach etwas unter einer dünnen Schicht Zivilisation, das wir nicht wahrnehmen, wo wir relativ rasch wieder in Zustände abgleiten, wo vielleicht eben Ausgrenzung und Gewalt und was auch immer selbstverständlich wird. Ich denke, viele Bürgerkriege und mindestens für mich, wie gesagt, das ist nicht eine Darstellung des Jugoslawienkrieges, aber es war für mich als Außenstehender unbegreiflich, wie Leute, die lange zusammengelebt haben, sich plötzlich dann gelöst haben, Hass entwickelt haben. Natürlich ist die Geschichte von Jugoslawien eine blutige Geschichte, aber es waren doch auch 30, 40 Jahre Zusammenleben, Durchmischung der Volksgruppen, dass das alles nicht getragen hat, dass das nicht verhindern konnte. Das fand ich schon eine sehr beunruhigende Erkenntnis. Und das sieht man natürlich in verschiedenen Gebieten, wo man gedacht hat, eigentlich das Zusammenleben der Volksgruppen, oder es sind vielleicht gar keine Volksgruppen mehr, und plötzlich erscheint das wieder mit all diesen Entwicklungen hin bis zur Gewalt und politischer Ausnutzung.
Und da muss man ja dann unterscheiden. In der Rechtsprechung gibt es den Mord, den vorsätzlichen Mord, den Mord aus dem Affekt. Man kann das alles dann kontextualisieren. Und hier sprechen wir aber auch von einem systematischen Mord, also vom politisch geplanten Mord. Das sind ja doch ganz andere Kategorien.
Ich bin nicht so weit gegangen, einen systematischen Mord jetzt dieser Gefangenen darzustellen, sondern es bleibt letztlich mindestens für mich unklar, was man mit ihnen vorgehabt hat, ob man sie vertrieben hätte, man wollte sie befragen, vielleicht foltern, das ist schlimm genug offensichtlich. Aber gerade um vielleicht diesen Bezug zum Zweiten Weltkrieg zu vermeiden, habe ich jetzt irgendwie nicht das systematische Töten angesprochen. Aber ich glaube, es ist schlimm genug, was in meiner Vorstellung dort geschehen ist. Und selbstverständlich würden genügend Leute getötet in dieser Logik. Aber ich denke, das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war wirklich diese ethnische Säuberung, die dort stattgefunden hat, die man hier vermeiden wollte.
Man muss ja gar nicht den Zweiten Weltkrieg oder den Holocaust bemühen oder den Stalinismus. Man könnte eigentlich in die Gegenwart schauen, den Gulag oder was jüngst geschehen ist mit Nawalny. Das sind natürlich Aktualitäten, die unverkennbar in diesem Buch sind, obwohl der Text älter ist als die Ereignisse.
Ich will nicht zynisch klingen, aber vielleicht ist mir, ich muss es vorsichtig formulieren, die Verfolgung politischer Gegner irgendwie noch näher. Es hat eine gewisse selbstverständlich verbrecherische Rationalität, wo man sagen kann, dass man politische Gegner verfolgt hat, wird wahrscheinlich immer der Fall sein. Hingegen dieses Aufbrechen des Zusammenlebens von Volksgruppen, die gut zusammengelegt haben, hat einen viel höheren irrationalen Aspekt, der für mich noch unbegreiflicher ist. Das macht das eine nicht besser als das andere, aber ist vielleicht für mich noch unbegreiflicher als die Verfolgung politischer Gegner.
Hier sind Sie geflüchtet sozusagen in die Literatur. Als Rechtsprofessor haben Sie ja viel zu tun mit solchen Fragen. Sie haben in der Öffentlichkeit von sich reden gemacht in Bezug auf Themen wie Raubkunst, Provenienz und solche Dinge. Gibt es irgendwelche Bezüge zwischen dieser literarischen Ebene und dann auch diesen ethischen, moralischen Fragestellungen bei solchen Themen, die ja nicht nur aufs Recht referenzieren können?
Also ich muss vielleicht einschieben von meiner Rechtstätigkeit, das ist Verwaltungsrecht zum Hauptsache und Verwaltungsrecht ist im Normalfall relativ unproblematisch, unpolitisch und gewaltlos. Von dem her ist es sehr weit weg. Es ist interessant, die ganze Beschäftigung mit Fragen der Raubkunst war eigentlich deutlich später, als ich mit diesem Roman begonnen habe, oder mindestens nicht früher als diese Thematik. Ich denke, vielleicht eine Überschneidung sehe ich, dass ich schon denke, in beiden Debatten müssen wir die Grautöne aushalten. Wir müssen sehen, wie vorher erwähnt, dass es Täter und Opfer und Täter und Opfer gleichzeitig sein können. Und wir müssen auch aushalten, dass gewisse Situationen nicht so eindeutig sind, dass sie letztlich irgendwo in der Wertung in einem Bereich sind, wo beide Seiten Argumente haben, beide Seiten Argumente einbringen können und dass man die Argumente von beiden Seiten wahrnimmt. Es gibt immer diese Fälle, die eindeutig sind, sowohl natürlich in der Literatur, in der Geschichte, wie auch bei Raubkunst, aber es gibt eben auch viele Fälle, die wahrscheinlich ethisch irgendwo auf einer Mittellinie liegen und wie man mit denen umgeht, das sind eigentlich die schwierigen Fälle.
Aber letztendlich ist es eben so, dass das Recht natürlich Moral und Ethik mitdenken, aber nicht als Grundlage für Entscheidungen nehmen sollte.
Ich wehre mich immer etwas, dass man Recht und Moral oder Recht und Ethik zu sehr gegeneinander ausspielt. Ich sehe, dass selbstverständlich die Sphäre des Rechts und die Sphäre der Ethik ineinander in Konflikt geraten können. Aber ich denke, es wird unterschätzt, dass natürlich Recht eine stark normative Wissenschaft ist, die in dem Sinne natürlich auch getränkt ist von ethischen Einschätzungen. Und in dem Sinne ist natürlich auch eine rechtliche Zuordnung, immer auch eine ethische Zuordnung, die vielleicht teilweise als schwierig angesehen wird, aber die eigentlich durchaus in den meisten Fällen übereinstimmt. Ich erlaube mir eine kleine Episode, ich sage meinen Studierenden immer, sie sollen sich bei einem Fall, den sie lösen, überlegen, was ihre Großmutter zu diesem Fall sagen würden. Die Großmutter verstehe ich hier in voller politischer Korrektheit als eine alte, weise Frau, aber ohne formelle juristische Ausbildung. Wenn diese alte, weise Frau sagt, die Lösung müsse so sein, hat sie vermutlich recht. Und der junge Jus-Student oder junge Jus-Studentin hat in der Subsumption einen Fehler gemacht. Also ich denke, die Übereinstimmung zwischen ethischem Urteil und Rechtswissenschaft ist größer, als man annimmt. So weit zur Verteidigung der Rechtswissenschaft.
Und zurück zum Hauptprotagonisten. Es gibt da dieses Element der Reue, beziehungsweise auch das Element, dass halt vieles irgendwann mal zu spät ist. Sie haben das vorhin kurz angesprochen. Wie geht der Rechtskörper damit um?
Zu spät in welchem Sinne?
Hätte er Dinge vorher gewusst, hätte er es anders gemacht oder hätte er früher agiert, wäre er früher bewusst auf die Dinge eingetreten in Bezug auf das, was rund um ihn geschieht oder was er selbst fabriziert hat, dass er das erkennt, dann hätte er wahrscheinlich im Sinne des aufgeklärten, mündigen Menschen früher reagieren müssen.
Das ist vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich glaube, er schreibt auch irgendwo oder denkt irgendwo, einen Fehler zu erkennen heißt noch nicht, einen Fehler korrigieren zu können. Und ich denke, er analysiert sich ja mit einer gewissen Schonungslosigkeit, mit einer Härte, aber es nützt ihm bis zu einem Grade nicht so viel, sein Handeln daran auszurichten. Oder mindestens die Erkenntnis allein führt noch nicht dazu, dass man dann anders handelt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Aussage, zu der ich in allgemeiner Weise stellen würde. Wir erkennen viele Dinge, die unrichtig sind, aber die Korrektur ist erfahrungsgemäß schwieriger, sowohl als Individuum wie auch als Gesellschaft.
Wer tötet, der irrt immer, das könnte man als letzte Konsequenz aus dem Text herauslesen.
Das wurde, glaube ich, eine Rezension geschrieben und ich denke, diese Aussage würde auf jeden Fall ich persönlich unterschreiben.
Felix Uhlmann, das ist eine spannende Novelle, eine spannende Parabel, unbedingt lesenswert. Der letzte Stand des Irrtums erschienen bei der Edition 8 in Zürich. Vielen Dank für das Gespräch.
Besten Dank.
Tachles Podcast.